Guten Morgen. Wie schön, bei euch zu sein, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich habe mich sehr auf diesen ersten Advent gefreut und ihn gemeinsam mit euch zu feiern. Das war für mich so ein Ausblick, wo ich sagte, ja, so kann der Advent beginnen. Bei mir in der Familie, da ist es so, dass meine Frau schon vor 3 Wochen angefangen hat, die erste Deko rauszukramen und vorzubereiten. Also die Vorbereitung für Weihnachten ist bei uns daheim so eine Vorbereitung auf dem Advent. Aber für mich persönlich ist dann so ein Gottesdienst, wo ich sage, ja, da kommt man als Gemeinde zusammen und hier mit euch, da freue ich mich einfach auf das Gemeinsame vor Gott stehen. Ich bin der Olli, ich darf jetzt schon seit 6 Jahren in der Hoffnungsträgerstiftung arbeiten und wir sind unterwegs als Hoffnungsträger. Wir bauen sogenannte Hoffnungshäuser. Wir haben in Leonberg 1 in Calw, aber noch insgesamt 10 Standorten in Baden-Württemberg und gestalten weitere nächstes Jahr auch außerhalb von Baden-Württemberg. Und dort geht es um Gemeinschaft. Es geht um Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, um Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, weil sie in ihrer Heimat kein Zuhause mehr finden konnten, weil es zerstört wurde. Und die dort fliehen, um mit der Hoffnung, ein neues Leben aufzubauen, mit der Hoffnung zu leben, dass sie dann in andere Länder kommen. Und in diese Hoffnungshäuser ziehen Menschen, eben Geflüchtete ein und welche, die aus dem Glauben heraus sagen, wir wollen Halt geben, wir wollen Stabilität geben, wir wollen es irgendwie schaffen, dass da ein Raum ist, wo andere ankommen können. Und das ist zutiefst ein Gedanke, der in Jesus Christus verwurzelt ist. Und da darf ich dabei sein, mitten in einem Team, die wir diese Arbeit in den Häusern begleiten. Und im Zuge auch dessen hat sich schon vor ein paar Jahren eine Beziehung aufgebaut zu eurer Gemeinde über Pastoren, über andere. Und dann hieß es mal, du, da ist ein Sonntag frei, könntest du mal zum Predigen kommen. Und was bin ich froh, was jetzt über mehrere Jahre, 1-2 Mal im Jahr hier bei euch zu sein, um einfach auch mit euch Gottesdienst zu feiern. Und so möchte ich euch heute Morgen mal hineinnehmen in eine Geschichte, in eine sehr einfache Geschichte und möchte mal einfach diese Geschichte erzählen. Vielleicht kennst du sie ja. Sie startet eigentlich in einem wunderschönen, gar nicht so grauen Herbst- oder Wintertag wie heute, sondern es war draußen herrlich auf dem Lande. Der Sommer war da. Das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf der grünen Wiese in Schobern aufgesetzt und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen umher. Die Entenmama war auch ganz stolz, denn sie hatte vor ein paar Wochen Eier gelegt und jeden Tag beäugte sie diese ihre Eier im Nest und wartete darauf, dass ihre kleinen Küken doch aus dem Ei schlüpfen würden. Und an diesem einen Tag war es soweit. Das erste Ei machte knack, knack und es beugte sich ein kleines Köpfchen heraus und die Entenmama sagte rapp, rapp und das Entenbaby sagte piep, piep und die Freude war da. Und kaum war das erste Ei aufgebrochen und das erste Entlein geschlüpft, knackten sogleich die ganzen anderen Eier und die Enten kamen alle hervor und die Mama machte jedes Mal rapp, rapp und das Entlein machte piep, piep und die Freude, die war wunderschön. Nur ein Ei wollte einfach nicht aufknacken. Jetzt, wie die Entenmama es so sich anschaute, merkte es auch, so dieses eine Ei sah sehr ungewöhnlich aus. Es war größer als die anderen. Es war auch gar nicht so schön weiß, es war eigentlich grau und ein bisschen grob, ein bisschen wie ein Stein, ein glatt geschliffener, aber nicht ganz so schöner. Naja, vielleicht wird das ja noch. Und tatsächlich kam das 2-3 Tage später. Die Ungeduld der Mutter wurde größer, die anderen Tiere drumherum wurden neugieriger. Und dann machte dann doch noch dieses eine bisschen sehr grobe und graue und nicht ganz so schön aussehende Ei auch knack, knack. Und die Mutter schaute hinauf und sagte rapp, rapp. Und dann kam da ein Köpfchen hervor. Ganz so schön war es nicht wie bei den anderen Entlein. Auch es macht piep, aber es krächzte doch ein bisschen mehr. Die Mutterliebe war aber größer und alle sind jetzt geschlüpft. Und wie das kleine Entlein, das als letztes hinauskam, es war doch ungewöhnlich groß. Ein bisschen auch nicht so schön, es hat einen langen Hals, ein bisschen hässlich. Es war grau, groß, mit einem gar nicht so schönen Schnabel. So, alles mochte nicht so, irgendwie mochte das alles nicht so passen an diesem hässlichen Entlein. Nun, aber die Mutter sagte rapp, rapp und das Tier lernte auch irgendwann piep, piep zu sagen. Also es musste schon passen. Und wie sie dann auf zum Richtung Teich gegangen sind und alle Entlein sprangen hinein und machten Platsch und schwammen sofort, kam das große, hässliche Entlein hinterher, gewatschelt, ein bisschen unbeholfen, stolperte so halber ins Wasser hinein, aber auch es schwamm in Wasser und die Mutter war ganz beruhigt, na, das wird schon noch was werden mit diesem letzten Entlein. Aber es tat sich schwer. Es war nicht so schön, es war nicht so gelenk, es war irgendwie anders. Und er spürte dieses Entlein, dieses hässliche. Von den anderen Entlein wurde es gezwickt, von den Hühnern gepiekt und mit den Tagen auch von dem Mädchen, das doch den anderen Essen hinwarf, Futter hinwarf, wurde es sogar auch getreten. Es war kein schönes Entlein, es war ein hässliches. Und es kam der Moment, dass es alleine am See war und sich angeschaut und gesagt, was bin ich für ein hässliches Entlein? Was stimmt mit mir nicht? Die anderen Tiere im Hof piesackten es mehr und mehr fort und fort. Und dann kam der Tag, dass dieses Entlein es sich nicht mehr gefallen ließ. Und es schaute in das Wasser wieder hinein und fragte sich, wo finde ich einen Ort, an dem ich nicht mehr einsam bin? Und dann blieb es dort am See. Es fand am See ein bisschen ein Gebüsch, das übers Wasser ragte und sich dort unter diesem Gebüsch versteckte. Irgendwie fand es genug Wasser und verharrte dort den ganzen Herbst über und bewegte sich ein bisschen im Teich im See. An einem Tag, wie es dort im Schilf versteckt war, es war abends, verschwand die Sonne ganz groß und herrlich rot am Horizont. Da kam ein ganzer Schwarm mit herrlich großen Vögeln aus dem Busch. Sie waren blendend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen. Es waren Schwäne, und diese hatte das Entlein noch nie gesehen. Die Schwäne stießen einen lauten Schrei aus, breiteten ihre prächtigen langen Flügel aus und flogen aus der kalten Gegend in wärmere Länder fort. Sie stiegen hoch und höher, und dem hässlichen Entlein wurde es ganz sonderbar zumute. Und dann kam der Winter übers Land. Und das Entlein, es musste sein Versteck verlassen, um Nahrung und Futter zu finden. Aber der Winter, er wurde kalt, so kalt. Das Entlein musste im Wasser herumschwimmen, um das völlige Zufrieren desselben zu verhindern. Aber in jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm im Wasser, kleiner und kleiner. Der Teich, der See. Flor. Und so, dass es in der Eisdecke knackte. Und bis zuletzt schloss sich auch das Loch, in dem das Entlein schwamm. Und es fror fest und konnte sich nicht mehr bewegen. Zuletzt wurde es matt, lag ganz still, eingefroren im Teich. Und dann kam der Bauer hervor. Er kam auf einem Weg des Zufalls dahin, an dem See vorbei, sah dieses Entlein, brach es aus dem Eis heraus, holte es nach Hause und es wurde am warmen Feuer, wurde es gewärmt und mit einer Decke umhüllt. Es wurde gefüttert und es wurde dort den gesamten Winter über im Haus wurde es gepflegt. Und im nächsten Frühling nach dem Winter wurde es wieder rausgelassen. Es ging zurück zu eben demselben Teich, schaute hinein und erblickte erblickte zum ersten Mal im Leben sich selbst als Schwan und entdeckte die Luft, in der es fliegen konnte. Maria Paul, eine Kolumnistin der Chicago Tribune, sie schrieb einmal eine Kolumne über dieses Thema und schrieb: Diese Einsamkeit macht mich traurig. Sie schreibt: Wie konnte es geschehen, dass ich nun 42 Jahre alt bin und nicht genügend Freunde habe? Sie fragte ihren Ehemann, ob mit ihr irgendwas nicht in Ordnung sei. Sie fragte sich, ob die Menschen um sie herum einfach zu beschäftigt sind, um Freundschaften zu pflegen. Und dass einfach so irgendwie alle anderen Frauen und Menschen um sie herum ihre Freundschaftsquote schon erfüllt haben und deshalb sie als Einzige zurückblieb, die also nirgends wirklich reinpasst, wie so ein hässliches Entlein. Und sie schreibt: Ich fühlte mich diesem Vogel, ich fühlte mich ihm verbunden, der irgendwie in die Ferne schaut und andere glücklich dahinziehen sieht und zu niemand wirklich passt. Sie schreibt, sie hofft, dass es ihr irgendwann gelingen mag, auch so einen Ort zu finden, so, wo sie dazugehört. Nach dieser Kolumne, diesem Zeitungsartikel, kamen 7-mal so viele Leserbriefe zur Zeitung wie üblich. Und die einstimmige Botschaft dieser Leserbriefe waren: Ich dachte auch, ich wäre die Einzige, der es so geht. Die Sehnsucht nach einem Zuhause, die Sehnsucht, angenommen zu sein, zu passen, nicht um sein Dasein zu kämpfen, sondern gesehen zu werden, die steckt in jedem Menschen. Wir alle kennen sie, die Sehnsucht mit einer Hoffnung, dass da doch vielleicht irgendwo eine Gruppe von Menschen ist, zu denen man gehört, wo man dazu passt. Ich will dir heute diesen Funken der Sehnsucht, den will ich nehmen, ich will ihn nähren, ich will die Hoffnung, die du vielleicht gegen alle Enttäuschung noch in dir hast, stärken. Und ich will sie festmachen. Ja, es gibt diesen Ort. Es gibt so eine Gruppe von Menschen, bei denen man gesehen wird, ankommen kann und vielleicht das Wunder wahr wird, ein Zuhause neu zu finden. Jeder von uns braucht es, Menschen, die uns sehen. Und das ist die tiefe Botschaft, dass wir es nötig haben oder dass wir Menschen sind, die von der Liebe leben. Und so ist so ein Kernsatz, den ich heute mitgeben will: The greatest thing you've ever learned is just to love and be loved in return. Das Größte, was du in deinem Leben je lernen kannst, ist zu lieben und wieder geliebt zu werden. Und vielleicht, ich habe mich jetzt einfach an den Kindern, wie die hier vorne gewuselt sind. Jesus sagt an einer Stelle: Werdet wie die Kinder, die sich wuseln, die sich freuen, die so gar nicht hier mit den Regeln der Erwachsenen still und stumm jetzt den Gottesdienst beginnen. Das Geheimnis, geliebt zu werden und das einfach in einer Selbstverständlichkeit anzunehmen. Wir können es lernen, wenn wir auf die Kinder schauen. Ich finde das großartig, wenn sie hier vorne sind und einfach lebendig sind. Das war jetzt mit ein Stück schon Gottesdienst, einfach da zu sein. Nun, ich will diesen Satz will ich jetzt einmal auslegen und auch das Versprechen, diese Sehnsucht nach einem Zuhause festmachen im Wort Gottes. Und da gehe ich ins Johannes Kapitel 17 im Johannesevangelium. Ihr habt dieses Jahr immer wieder, seid ihr ins Johannesevangelium hineingetaucht. Und da will ich heute aus dem Kapitel 17 ein paar Verse herausgreifen. Es ist ein unglaublich komplexes Kapitel. Ich tue mir da selber schwer mit und merke, da berührt man ein Geheimnis nach dem anderen. Und so greife ich jetzt mal 3 Verse aus dem Evangelium 4 heraus und dass wir uns da mal hinein vertiefen. Ich will sie einmal en bloc mal vorlesen, diese Verse ab Vers 20. Da Jesus ist mitten in einem Gebet und dieses Gebet ist aufgeschrieben und da heißt es dann, wie Jesus betet, doch nicht nur für diese hier bitte ich, also seine Jünger, die direkt in seiner Umgebung waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins, damit auch sie in uns seien. Und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Jesus, er spricht über die Herrlichkeit, die er mit dem Vater hat. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Diese Herrlichkeit, er sagt gleich, worin liegt die Herrlichkeit, die der Sohn, die er als Jesus Sohn mit seinem Vater hat, sie liegt darin, dass sie eins sind. Darin liegt die Herrlichkeit, die Jesus beim Vater hatte und mit dem Vater hatte. Die Dreieinigkeit, sagt man in der Theologie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die Dreieinigkeit ist nun wirklich ein sehr schwieriges, komplexes Stück Theologie, letzten Endes ein Geheimnis. Aber darauf verweist Jesus, dass Gott irgendwie Vater ist und Sohn ist und Geist ist. Und doch ein Gott, die Dreieinigkeit, drei und doch eins. Man kann sie unterscheiden, aber unmöglich trennen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht theologisch eintauchen. Ich erinnere mich an ein Buch von Theologen, 400 Seiten, es ging nur um die Trinität und am Ende sagt, das ist ein Geheimnis, das man dann doch nicht verstehen kann. Also ich war ein bisschen ernüchtert. Ich hatte mehr erwartet. Na, was habe ich verstanden? Ein Geheimnis, es ist ein Geheimnis, das du nicht lösen kannst, aber du kannst es erleben. Wir können es nicht verstehen. Wie wollen wir verstehen können, was Gott in seinem Innersten ist? Sein Wesen, das ist unmöglich für uns nachzuvollziehen. Und so greift Jesus selber, um dieses Innere, was Gott ausmacht, zu beschreiben, greift er zu etwas, was wir kennen. Nämlich zu einem Vergleich der Beziehung. Und er nennt sich selber Sohn und Gott Vater und sagt, und dieses Vater und Sohn, das gibt es in Gott selbst. Er drückt damit aus, in seinem Innersten ist Gott ein Beziehungswesen. Gott ist in sich ein Beziehungswesen. Er hat in sich selbst ein Beziehungsreichtum. Er ist in sich selbst nie alleine. Gott hat in sich ein Leben, eine Lebendigkeit aus sich selbst heraus. Er ist nie alleine. Er hat, was Beziehung angeht, keine Mangelerscheinungen. Gott brauchte den Menschen nicht, um dann jemand zu haben, damit er nicht allein ist. Deswegen hat er den Menschen nicht geschaffen. Der Mensch ist kein, endlich ist da jemand da, dass ich nicht mehr alleine bin und dann kann ich. Nein, Gott hat in sich selbst Beziehungsreichtum. In sich selbst genügt er schon. In sich selbst hat er eine Fülle an Lebendigkeit, wo er sagt, das schöpft aus. Da ist Beziehungsreichtum, Beziehungsleben. Er ist in sich selbst. Das, was die Welt begründet, ist Beziehung, weil Gott in sich mehr ist. Und so hat er in sich, aus sich heraus Leben. Er hat da keine Mangelerscheinung an Beziehung, dass man irgendwie Sehnsucht hat, gesehen zu werden. Gott hat das in sich selbst. Er hat aber auch keine Müdigkeit an Beziehung. Die Beziehung in Gott selbst ist in einer Harmonie. Ein Sehen und Gesehen werden, ein vollkommenes Vertrauen, ein Verständnis, ein Füreinander-Dasein, an den anderen wichtig nehmen. Es sind keine Mangelerscheinungen, keine Müdigkeit, aus sich selbst Kraft und Leben. Gott, er kommt in sich selbst nie zu kurz. Gott, er hat in sich selbst ein Leben, um gesehen zu werden. Ihr merkt, das ist sehr schwer. Wir Menschen können das ein bisschen umgreifen, wie ich es jetzt versuche, von der Sehnsucht nach Beziehung her, dass diese Sehnsucht in Gott selbst schon lange gefüllt ist. Er hat die Fülle. Es wird von den alten Theologen als Perichoresis beschrieben, als gegenseitiges Einwohnen oder Bewohnen. Man umgreift das manches Mal wie eine Choreografie, einen Tanz, einen ewigen Tanz zwischen Vater und Sohn und Geist. Dass Gott selbst in sich eine Bewegung hat, die nicht statisch ist, die aber in der Bewegung zur Vollkommenheit führt. Und so sagt Jesus, ich habe da eine Herrlichkeit mit dem Vater. Einen ewigen Tanz, wo jeder dem anderen führt und geführt wird, gesehen wird und in sich selbst eine Harmonie ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal, also kann tanzen. Ich darf jetzt nicht schrecken, ich kann es nicht. Okay. Ja, ganz. Aber hatte schon mal jemand von euch das Moment, auch wenn er nicht sagt, er kann tanzen, ihr denkt wahrscheinlich klassischen Tanz. Ich musste da die Vorbereitung für meinen Hochzeitstanz denken. Ich bin sehr unmusikalisch, ich habe auch wenig Takt, beziehungsweise kein Taktgefühl. Deswegen bin ich in Pfingstgemeinden ganz gern zu Hause. Da muss man im Lobpreis nicht klatschen, man kann die Hände heben, dann wirkt das nicht komisch. Aber ich habe das zur Hochzeitsvorbereitung, war da die Vorbereitung für den Hochzeitstanz. Das erste Mal, dass ich wusste, ich muss in meinem Leben klassisch irgendwie einen Walzer tanzen und dann noch vor allen unseren Freunden und der ganzen Familie. Ich habe ein bisschen angefangen zu schwitzen bei dem Gedanken und habe einen guten Freund gefragt, der über Jahre getanzt hat und das kann und ein kräftiger Mann, groß und der Maurer von Beruf her, Hände wie Planken, aber mit dem habe ich tanzen dann so ein bisschen geübt und er hat geführt und hat ich habe meine Hand in seine gelegt, hat sich richtig gut angefühlt, er hat die umschlossen und er hat geführt, eine Souveränität im Tanz. Es war, in dem Moment, ich konnte tanzen. Ich habe noch nie so schön getanzt wie in diesem Moment. Dann, als ich mit meiner Frau tanzen musste, das war dann wie so echt nicht so schön wie bei diesem Üben. Aber ich dachte so, wow. Also im Tanz zuzuschauen und diese Harmonie, da merken wir, was bei welchen, die das können, da gibt es kein erster, zweiter, es ist eine Harmonie. Aber dann gibt es diesen Moment und das ist Gott in sich selber. Ja, das ist Lebensfülle in sich. Aber ich hoffe, du kennst den Moment, dass jemand irgendwie dich nimmt und plötzlich, du kannst das auch. Die Schritte ergeben sich von alleine, weil der andere so in eine Souveränität dich in diese Bewegung hineinnimmt. Es ist plötzlich mühelos. Du wirst gesehen, die Schritte, du erahnst sie, du spürst sie. Ja, anders mit den Füßen sich zu bewegen, wäre schon unnatürlich, das fügt sich hinein. Und so nimmt Gott uns in seine ewige Bewegung hinein. Und da ist er nicht müde, er ist niemals müde, wenn er dich anguckt. Er denkt nicht, boah, ich brauche gerade ein bisschen Pause von dir, denkt er nicht. Weil er in sich selbst Beziehungsleben, Beziehungsreichtum hat, Fülle hat. Und es ist immer genug. Er ist nie zu müde für dich. Immer kann er dich mit hineinnehmen in seinen Tanz. Immer. Er ist nie erschöpft, wenn er mit dir Zeit verbringt. Er ist nie überfordert mit dir. Weil er sagt, das fügt sich ein in seine ewige Bewegung. Er hat die Fülle. Und wo du zu wenig hast, wo du überfordert bist, wo du mit dir müde bist, wo du mit dir am Rand bist, wo du mit dir nicht weiter weißt, umschließt Gott das mit seinem Reichtum. Er ist immer auch interessiert an dir. Er nie gelangweilt von dir. Er will immer mehr wissen und bekommt große Augen und sagt, erzähl mehr von dir. Jetzt sagst du vielleicht, boah, Olli, klingt gut, aber du kennst mich und ich bin echt anstrengend. Also ihr kennt mich ja auch nicht, ich bin auch manchmal anstrengend. Meine Familie ist ja nicht da, deswegen, die würde das sofort bestätigen. Ich sag, was stimmt, ich kenne dich nicht, aber ich sag dir, Gott kennt dich. Er hat dich gewollt. Ich meine, Eltern wollen Kinder. Ja, ich wollte Kinder, ich habe 3 Kinder. Ich kann jetzt aber nicht sagen, meine Kinder sind Ben, Anouk und Elli. Ich kann nicht sagen, dass ich den Ben wollte und die Anouk wollte. Ich wusste ja gar nicht, wie die sind. Ich kannte die ja nicht. So dieses Bündel Lebendigkeit war mir unbekannt. Was machst denn du jetzt hier? Wer bist denn du? Ich wusste es nicht und entdecke es nach und nach. Aber Gott, du, der kannte dich schon, so wie du bist. Und sagt, dich nehme ich hinein in meinen ewigen Tanz. Dich nehme ich hinein in meine Bewegung der Liebe. Du, der ist nicht überfordert mit dir. Der ist nicht gelangweilt von dir. Der ist nicht müde von dir. Es ist ein Geheimnis, dass Gott in sich eine Herrlichkeit hat, die in einer Einheit sich widerspiegelt und er uns hineinnimmt in diese Einheit. The greatest thing you've ever learned is just to be loved and to love in return. Das Größte, was du in deinem Leben lernen kannst, ist es, geliebt zu werden, angenommen zu werden, umarmt zu werden, gesehen zu werden, sein zu dürfen, ohne zu leisten. Und das auch anderen zu geben. Passt auch gut zum Advent, oder? Jesus kommt auf die Erde, der will uns umarmen und wir haben das auch und wir brauchen das. Dass Gott hineinkommt und sagt, dass er will uns diesen Ort geben. Jetzt mit den Gedanken in der Theologie war ich jetzt in der Schöpfungstheologie. Gott hat dich geschaffen und gewollt und auch in der also tiefsten Theologie, die Dreieinigkeit. Das ist jetzt aber noch nicht ganz das, was wir hier in unserem Text haben. Ich werf noch einmal also 2, 3 Verse noch mal an die Wand und dann müssen wir noch mal ein bisschen tiefer gehen. Doch nicht nur für diese hier bitte ich, seine direkte Jüngergruppe um sich herum, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also durch das Wort, was die Jünger, was die späteren Apostel weitergegeben haben, was niedergeschrieben wurde in dem Neuen Testament, was dann für die Gründung von Gemeinden und für eine ganze Christenheit gesorgt hat und irgendwie fast 2000 Jahre später auch zu dieser, unserer Gemeinde heute Morgen hier. Für diese betet Jesus und sagt, dass sie alle eins seien, dass sie alle über Generationen und Jahrhunderte und ja sogar schon fast 2000 Jahre hinweg hineingenommen werden in diese ewige Bewegung Gottes zwischen Vater und Sohn, diese Herrlichkeit. Vater in mir, dass du in mir bist und ich in dir und damit auch sie in uns sein und diesen Ausdruck der Einheit ein Zeugnis ist, dass die Welt sagt, das gibt's doch gar nicht auf dieser Welt. Ja, doch, Jesus hat es gebracht. Dass Gott dich geschaffen hat und dass er seine Liebe mit dir teilt. Da gibt es etwas, was hier dieser Text ausdrückt. Das gibt es erst in dieser Qualität und Reinheit, erst seit Jesus. Nämlich, dass das nicht einfach eine 1:1 Beziehung ist zwischen Gott und dem einzelnen Menschen, sondern Jesus hat eine Gruppe geformt. Er hat Menschen in eine Gruppe hineingebracht. Und sagt, dass der tiefste Ausdruck dieser Gruppe, dieser Gemeinschaft von Menschen, wie man es später Gemeinde und Kirche nannte, ist diese Einheit. Dass das, dieser harmonische Tanz, dieses Umarmtwerden von der Liebe Gottes ist der Ausdruck dieser Gruppe. Er spricht hier nie von einem Vater, so wie du mich geliebt hast, liebe ich den und ganz unabhängig von denen auch noch jenen und ganz unabhängig von denen auch noch den da hinten, sondern im Plural, sie, die Gruppe, diese Menschen zusammen. Einer alleine könnte diese Herrlichkeit Gottes überhaupt nicht widerspiegeln, denn die Herrlichkeit Gottes, von der er hier spricht, zeigt sich ja in Beziehung. Und es schafft Jesus eine Gruppe und ruft Menschen um sich herum, dass in deren Beziehung die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt wird. Dass er sagt, das, was Jesus gestaltet, ist nicht nur, dass er jeden Einzelnen von uns hineinnimmt, sondern er nimmt eine gesamte Gruppe, die Menschheit letzten Endes als Großes und sagt, und in deren Bewegung spiegelt sich die Bewegung Gottes wider. Das ist jetzt so ein kleiner Ablöscher, ich weiß nicht, an wen du denkst, gell? Sondern sagt, hey, Jesus und ich, das klingt richtig gut, aber das Gleiche gilt auch für den? Ich soll mit dem oder vielleicht mit der, sollen wir hier einen gemeinsamen Gruppentanz? Jetzt wird's komisch. Jesus, er beruft eine Gemeinde. Und das Versprechen dieser Herrlichkeit ereignet sich zwischen den Menschen, dass Gott in diese Zwischenmenschlichkeit hineinkommt. Und er sagt, ganz unterschiedlichste Menschen nimmt er in seine Bewegung hinein. Und da will ich jetzt ein Wort der Warnung aussprechen, was Gemeinde angeht, und ein Wort der Möglichkeiten. Die Gemeinde, die Kirche und auch eine lokale Gemeinde, sie ist also auch der Adressat dieses Versprechens. In der Gemeinde, die Jesus gegründet hat, ist es möglich, das zu erleben. Also nicht nur wir einzeln, sondern in genau diesen Beziehungen mit den Menschen, die jetzt um dich herum sitzen. Das ist es möglich, dass man erlebt, dass Gott uns hineinnimmt. Nun, das Wort der Warnung. Diese Gemeinschaft ist keine Wunschgemeinschaft. Es ist keine Gemeinschaft, die du dir so wünschen kannst, damit sie auf deine Art abläuft, so wie du das eben dir wünschst. Dass die Menschen auf deine Art miteinander oder mit dir umgehen, so wie du das gern hättest. Damit jeder oder die meisten oder vielleicht eigentlich die du halt magst, damit sie mit dir auch so umgehen. Du sagst, ja, so passt das zu mir, so entspricht mir das, so wünsche ich mir das. Wenn du mit dieser Erwartung sagst, ich habe da meine Erwartungen und diese Menschen sollen meine Erwartungen erfüllen. Wenn du sagst, das muss doch die Gemeinde leisten, weil hier wird doch Gottes Liebe zu mir sichtbar und greifbar, dann muss das doch auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sein, auf meine Art und Weise, wie ich das jetzt eben brauche. Wenn du mit diesem Wunsch an Gemeinde herangehst, wirst du enttäuscht werden. Du wirst erleben, das ist es nicht. Denn, und das meine ich jetzt, das ist ein bisschen ein harter Satz und ich meine ihn aber echt, ich meine den ernst und doch auch lieb und irgendwie ist er auch nicht im Hart. Du bist nicht der Mittelpunkt dieser Beziehungen hier. Du stehst nicht in der Mitte der Beziehungen in der Gemeinde. Die Mitte ist schon vergeben. Nämlich an Jesus. Er nimmt die Menschen zusammen. Und die Gefahr ist, dass wenn du mit deinen Wünschen kommst und deine Wunschgemeinde haben willst, dann machst du andere Menschen und letztlich auch Jesus zum Erfüller deiner Wünsche. Und daran wirst du zerbrechen. Oder diese Wünsche werden daran zerbrechen. So wird das nicht klappen. Das funktioniert übrigens in keiner Beziehung. Das klappt nicht mit dem Freund, der Freundin oder dem Ehepartner. Das klappt nicht mit den Kindern oder dem Pastor oder dem Kollegen. Das funktioniert so nicht, wenn der andere Wunscherfüller sein soll. Das klappt nicht. Und in der Gemeinde, sie besteht in Jesus Christus. Er ist die Grundlage der Beziehungen. Er ist in der Mitte und seine Liebe ist gesetzt. Und an seiner Liebe, auf seine Art und Weise, werden diese Beziehungen zueinander eingestimmt und bewegt. Und deshalb heißt es, diese Gemeinde, sie besteht um Jesu Christi willen. Was ist aber seine Art? Deswegen ein Wort der Warnung. Diese Gemeinde, sie wird nicht der Wunscherfüllung deiner Bedürfnisse sein. Und doch ein Wort der Möglichkeiten. Diese Gemeinschaft besteht in Jesus und nicht in euch. Und das bietet die Möglichkeit. Es ist nicht du leitest diesen Tanz oder ein anderer, der das irgendwie dann versucht, aus dem Mangel heraus oder auch aus einer, vielleicht kann man das dann auch mal ganz gut oder ähnliches, aber es ist derjenige leitet diese Bewegung, der sie aus der Fülle heraus leitet, Jesus. An ihm orientiert es sich. Jesus, er kommt in diese Gemeinschaft hinein und leitet sie. Und deshalb hat diese Gemeinschaft einen Zugang zur Fülle. Alles, was Jesus auch dir geben will, gibt er dir über Beziehung, über andere. Und das ist das Versprechen. In dieser Gemeinschaft liegt Ermutigung, wenn man sich gegenseitig ermutigt. In dieser Gemeinschaft liegt Hilfe, wenn man sich gegenseitig hilft. In dieser Gemeinschaft liegt Trost, wenn man sich gegenseitig tröstet. In dieser Gemeinschaft liegt Hoffnung, wenn man sich gegenseitig den Blick hebt. In dieser Gemeinschaft liegt Freude, wenn man miteinander feiert. Das sind alles Dinge, die man sich spannenderweise nicht selber geben kann. Gib dir einmal selber Freude. Üb das heute Abend oder heute Mittag, irgendwann, wenn du mal für dich alleine bist und erzähl dir mal selber einen Witz, der dich überrascht und wo du dann von Herzen lachen wirst. Mach das mal. Es geht nicht. Nächstes Mal, wenn du am Boden bist, demotiviert bist, nicht weiter weißt, versuch mal deinen Kopf selber zu heben, wie ist das, wie Münchhausen, so irgendwie sich selber rauszuziehen mit eigener Kraft. Gib dir doch mal, wenn du sie wirklich nötig hast, mal eine herzliche Umarmung. Schenk dir doch mal selbst ein Lächeln. Ich sag dir mal was, am schönsten lächelst du, wenn du jemand anderen anlächelst. Eine herzliche Umarmung hast du, wenn du sie gibst. Das Erleben, wie wertvoll Hilfe ist, das hast du, wenn du anpackst. Ein tiefes, ergreifendes Gespräch, das nicht auf der Oberfläche dahin plätschert, sondern man spürt, jetzt geht es um wirklich das, was einem selber ausmacht. Diesen Raum der Beziehung hast du, wenn du ihn selber öffnest. In all diesen Dingen, wenn wir geben, wenn wir uns an andere Menschen hineingeben, in all dem wird Jesus offenbar. Spüren wir etwas von der Bewegung des ewigen Tanzes zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und darin wirst du gesehen und kommst du nicht zu kurz und spürst diesen einen Gott, der dich liebt. Das Größte, was du jemals in deinem Leben erleben kannst, ist es, lernen, geliebt zu werden. Das darfst du lernen. Und wiederum andere zu lieben. Und vielleicht ist dieser Advent so eine Möglichkeit, das in besonderer Weise zu lernen. Ich will jetzt gleich ein Gebet sprechen und es ist mir so wichtig, für diesen Advent für dich zu beten, dass doch hier und da Zeitfenster der Ruhe und der Entspannung da sind, dass du nicht in eine Hektik hineingerätst und vielleicht sogar so ruhig werden kannst, um andere zu sehen, die da alleine sind. Und vielleicht Plätzchen mal verschenkst, mal zum Tee einlädst, mal dir mehr Zeit nimmst für ein Gespräch oder mal dem hilfst und eingreifst und mal aktiv wirst, dem gerade alles über den Kopf wächst. Und in diesen kleinen Momenten, also das wünsche ich dir und dafür will ich beten, dass du dann spürst, das gehört zur ewigen Bewegung des Vaters und des Sohnes, diese Herrlichkeit, die er mit uns teilt. Und da lege ich viel hinein, denn ich glaube, dass das außergewöhnlich ist, wenn wir einander sehen, füreinander da sind. Und dass darin deutlich wird, irgendwas hat doch dieser eine Mensch, das ist doch nicht normal. Das könnte von Gott kommen. Ich will ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir, dass du deine Herrlichkeit nicht für dich behalten hast. Ich danke dir bei allem, was du uns ja gar nicht nötig hattest, dass du uns dann doch wolltest, dass du uns liebst, dass du uns geschaffen hast, uns durch unser ganzes Leben hindurch liebst und dass du uns aber auch eine Gemeinschaft geschenkt hast. Herr, ich danke dir, dass keiner von uns alleine sein muss. Herr, ich danke dir, dass jeder von uns einen Ort, einen Beziehungsort haben darf, wo wir dazugehören. Und du weißt, wer tief in sich jetzt auch von uns diese Sehnsucht nach genau solchen Beziehungen hat. Wer selber müde ist, wer erschöpft ist und wer sagt, ich brauche das. Ich wünsche mir, hineingenommen zu werden in diese Bewegung, dass auch in mein Leben jemand kommt und dieses Eis aufbricht und mich mit seiner Liebe wärmt. Eine Liebe, die von Gott kommt. Eine Annahme, die einfach gibt und ich empfangen darf. Und da möchte ich dich bitten, Herr Jesus, du weißt, wer von uns hier einen Mangel hat und wer ein Bedürfnis hat, eine tiefe Sehnsucht danach. Brich du diese Kälte und das Eis auf, das uns gefangen hält. Lass die nächsten Stunden und Tage Momente sein, wo wir etwas spüren von deiner ewigen Bewegung, von deiner Liebe. Und Herr, du weißt, welche Tage vor uns liegen. Ich bitte dich für uns alle, schenke uns Momente deiner Nähe, dass wir sie geben können, deine Nähe. Hilf uns, dass wir auch immer wieder den Blick heben und andere sehen und im Geben, im Schenken, im Dasein, im Sehen, im Hören, im Trösten, im Helfen, im gemeinsam Feiern andere bereichern mit deiner Liebe. Amen.